Hallo und herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Ini Martius. Ich bin Emotionscoachin und die Stimme hinter der gleichnamigen Akademie, dem Insta-Account und Blog. Heute spreche ich mit Jasmin Sturm. Und ich mag mit dir als Zuhörer teilen, dass wir dieses Interview bereits zum zweiten Mal aufnehmen. Denn im ersten Gespräch wollte ich zu viel transportieren und habe Jasmin durch die Verbindung zur Kunst nicht den passenden Raum gegeben, als die Person durchzuscheinen, die ich so sehr schätze. Voller Feingefühl, Lebenserfahrung und dem Mut, man selbst zu sein. In aller Gleichzeitigkeit. Freut euch also auf eine sehr echte Folge mit einem Menschen, der anderen durch Texte, Farben und Illustrationen einen Raum schenkt, der mir in vielerlei Hinsicht sehr vertraut ist. Lernt Jasmin kennen, taucht mit uns ein in das echte und bunte Leben, in dem wir alle einzigartig und doch verbunden sind. Viel Freude beim Zuhören, Reinfühlen und Verstehen. Hallo Jasmin.
Hallo Ini.
Wie schön, dass du heute hier bist. Ich habe dich ja kennengelernt durch deine Illustrationen und dann beim Equal Care Day 2024 in Düsseldorf persönlich. Und du hast mit deinen Karten und Postkarten bereits schon ganz viele meiner Seminare bereichert und dadurch pflegenden Müttern auch immer einen sehr intuitiven Zugang gegeben zu dem, was sie gerade fühlen oder auch brauchen. Du selbst bist Mutter von 4 Kindern. Und pflegende Mutter von Kindern im Autismus-Spektrum. Wir teilen die Gemeinsamkeit der Anzahl unserer Kinder, der Erfahrung als Zwillingsmutter und was es heißt, in all dem einen Ausdruck zu finden. Für sich selbst, aber eben auch für andere. Einen, der weniger allein fühlen lässt und in all den Unwägbarkeiten, die man so hat, Zuversicht vermittelt. In diesem Jahr ist dein Buch und gleichzeitig mit deinen Texten, Farben und Illustrationen erschienen. Du hast selbst eine neurodivergente Diagnose erhalten und neue Gleichzeitigkeiten deines Lebens entdeckt. Mit dir möchte ich darüber sprechen, was es heißt, Gleichzeitigkeit zuzulassen und wer man in ihr sein kann und darf. Doch als erstes möchte ich hören, wie es dir hier gerade geht. Wie kommst du heute hier an?
Man kann mich sehr glücklich machen durch Herbst. Und das hier ist tiefster Herbst, in dem wir jetzt angekommen sind. Draußen fallen Kastanien runter, es regnet und ich finde es sehr gemütlich und freue mich, mit dir hier zu sitzen.
Ja, ich habe auch heute schon zu dir gesagt, das ist so schön, ihr könnt es natürlich nicht sehen, aber ich sitze ja so gesehen bei Jasmin im Atelier und ich sehe ganz viel Lichterketten und ganz viel Wärme und das ist tatsächlich sehr schön, das strahlt auch sehr rüber zu mir. Jasmin, auch wenn ich dich bereits ein wenig kennenlernen durfte, magst du einmal teilen, wie pflegende Elternschaft zu deiner Lebensrealität wurde und was es vielleicht gerade zu Beginn mit dir gemacht hat? Wie hast du dich in deinem neuen Lebensbild gefühlt?
Wir sind ja schon relativ lange Eltern. Wir haben 4 Kinder und das erste Kind haben wir im Studium bekommen und waren nicht darauf vorbereitet, wie Elternschaft sein würde. Wir haben gar nichts erwartet. Wir haben es einfach hingenommen, wie es kommen würde. Und dass es so sein könnte, damit hatte ich tatsächlich nicht gerechnet. Das war für uns ein langer Ankommensweg, auch in Elternschaft letztlich. Und uns dort auch zu finden, inmitten von einem Gefühl von, wir finden kein Gegenüber. Also die Kinder, die wir dann kannten, die waren alle anders oder deren Lebensrealität war anders als das, was wir erlebt haben. Ich habe mich auch in vielen Ratgebern oder dem, was Menschen irgendwie geteilt haben, nicht wiedergefunden. Und dann irgendwann für Dinge einen Namen zu bekommen, das war total erleichternd und befreiend und gleichzeitig auch schon sehr, sehr hart. Also wir haben mit den Diagnosen unseres Kindes schon sehr gehadert. Nicht wegen den Diagnosen an sich, sondern ich glaube wegen dem Gefühl von Sorge darum, wie man dem Kind ein gutes Leben ermöglicht in dieser Gesellschaft. Mit allen Zukunftssorgen, die damit irgendwie einhergehen. Für das Kind und auch für uns und unsere Kräfte irgendwie. Und ich weiß, dass ich damals nach diesem ersten Diagnostikgespräch viele Stunden auf einem Spielplatz saß, hier direkt in der Nähe vom Atelier, mit einer Freundin und ganz, 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 ganz schlimm geweint habe, weil dieses Gefühl von, okay, es wird nicht weggehen.
Ja.
Diese Sorgen werden nicht weggehen. Das wird von jetzt uns einfach unser Leben lang begleiten, das war schon ein sehr großes Gefühl. Und das war auch total wichtig, das zu fühlen. Also ich glaube, das war gut, dass das stattgefunden hat. Und ich glaube, das ist ein Trauerprozess darum, dass Leichtigkeit fehlt, die man sich in Elternschaft vielleicht gewünscht hätte. Das Kind ist ganz wunderbar, genauso wie es ist. Und ich würde gleichzeitig ihm wünschen, dass manches einfacher wäre und es in einer Gesellschaft aufwachsen würde, in der ich weniger Fragen daran hätte, wie denn ein gutes Leben für das Kind gestaltbar ist. So vielleicht. Und letztlich ist meine Elternschaft mein größter Entwicklungsmotor gewesen in meinem Leben. Und meine Kinder sind die allercoolsten Menschen auf dieser Welt. und gleichzeitig ist meine Elternschaft auch echt eine sehr viel krassere Nummer, als ich mir je ansatzweise vorgestellt hätte.
Ja, ich finde das gerade ganz interessant, wenn ich dir zuhöre und du so sagst, also das fühle ich sehr mit, dieses, man tritt in Elternschaft ein und man geht da vielleicht auch ein Stück weit, ich sag mal, blauäugig irgendwie dran, ne? So, man freut sich irgendwie Eltern zu werden.
Ist ja auch gut so.
Und jetzt ist was anders. Es ist voll gut so, ne? Weil man auch einfach offen bleiben kann, glaube ich, so für Lösungsansätze. Gleichzeitig dazu höre ich ja auch raus, dass als das Kind da war und Dinge sich schon irgendwie als anders gezeigt haben, für dich klar war, du kannst eben auch gar nicht überall andocken und dir Rat oder Austausch suchen, der irgendwie hilfreich ist, weil das ja gar nicht stimmig ist. Die Erfahrung, die wir beide gemacht haben mit einem Kind, was anders ist als andere, ist ja die, dass wir dann auch merken, stellvertretend auch anders zu sein als andere. Unabhängig davon, ob du und ich vielleicht das an anderen Stellen unseres Lebens auch schon für uns gedacht haben. Und dann sitzen wir da und haben Sorge, dass unser Kind nicht so in die Gesellschaft reinkommt. Hat das für dich was damit zu tun, dass man das selber fühlt, nicht so reinpassen zu können in die vermeintliche Norm?
Also das, was ich eben gemeint habe, das war tatsächlich so mit dem Andocken auch viel in einem so funktionierenden Kinderding. Also gerade die bedürfnisorientierte oder bindungsorientierte Bubble, das war damals noch so, dass es ein paar wenige Blogs gab. Es gab nicht viele Informationen dazu. Und wir haben gemerkt, dass unser Kind von sich aus Bedürfnisorientierung hart eingefordert hat. Wir hatten gar keine andere Wahl, als sehr bedürfnisorientiert Schlaf zu gestalten, Essen zu gestalten. Und so bin ich dann da reingekommen und habe gleichzeitig gemerkt, dass viele Sachen überhaupt nicht funktioniert haben. Also sowas wie Gefühle vom Kind zu spiegeln und dadurch aus herausfordernden Situationen rauszukommen, das hat nicht funktioniert, zum Beispiel.
Ja, ich fühle mit dir.
Und dass es da oft ganz andere Dinge braucht, gerade bei neurodivergenten Kindern. Ja. Und da war oft noch nicht so die Differenzierung da. Es gab auch nicht so viele Informationen. Ich habe das Gefühl, wenn man sich jetzt einliest, dann sind Dinge viel breiter aufgestellt, als es damals war. Und da hatte ich lange das Gefühl, irgendwie was falsch zu machen oder was eigentlich bei mir los ist, weil Dinge nicht funktionieren. Ein Gefühl von, ich bin nicht selbstwirksam oder erfolgreich, wenn man das so,
ja, ich weiß, was du meinst,
sagen möchte, in meiner Elternschaft, weil nichts funktioniert. Und davon loszulassen und zu sagen, es geht nicht darum, dass Dinge funktionieren, es geht darum, dass wir unseren eigenen Weg finden. Ich habe keinen Erfolgsdruck in meiner Elternschaft, mein Kind hat keinen Erfolgsdruck in seinem Kindsein. Und letztlich geht es ja bei Bedürfnisorientierung auch um ein Freiwerden von diesen Normen und sich da auch frei zu sprechen von einem Erfolgsdruck im bedürfnisorientierten Sinne. Zu sagen, wenn du dein Kind so begleitest, dann werden die Dinge einfach sein. Nein, darum geht es ja nicht.
Ja.
Und da unseren eigenen Weg zu finden. Und da hatte ich das Gefühl, oft nicht andocken zu können. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ich jetzt meine Arbeit mache und auch so wichtig finde, gerade in diesem Bereich mit pflegender Elternschaft und Autismus, um eine Bandbreite aufzuzeigen von so und so und so könnten Lösungen aussehen. Und oft ist die Lösung es gibt keine Lösung. Es ist einfach komplex. Und letztlich muss man versuchen, wie es für die Familie individuell am besten funktioniert. Und lösen lassen sich viele Dinge einfach nicht.
Ich glaube auch, es geht ganz viel darum, es anzunehmen, wie es ist.
Ja.
Ne? Und wenn ich jetzt nochmal das Bild so vor mir sehe, dass du sagst, da war die Diagnostik und du sitzt auf dem Spielplatz und weinst sehr stark. Ich glaube auch, dass das Betrauern und auch in dem Moment Loslassen halt unfassbar wichtig ist. Ich erlebe so oft Eltern, die sich dafür schämen, dass sie so viel trauern um das Kind, was sie nicht haben konnten, um das Funktionieren, was nicht möglich ist in unserer Gesellschaft. Aber es ist so verständlich, weil unsere Gesellschaft einfach so wenig Raum dafür bietet, Dinge einfach so anzunehmen, wie sie sind. Wir hätten immer so gerne eine einfache Lösung, finde ich.
Ja, und ich glaube, dass es von außen oft so das eine oder das andere Extrem ist, was an einen herangetragen wird. Also entweder ein sei doch dankbar oder warum brauchst du jetzt Zeit für diesen Trauerprozess? Hm. Das ist das, was mir oft rückgemeldet wird von Eltern, dass das ein Punkt ist. Und auch ein, in Anführungsstrichen, warum bist du denn so glücklich, ist ja voll schlimm. Wie kannst du es denn einfach okay finden?
Ja.
Und weder das eine noch das andere ist oft für Eltern, die das erleben, sondern ein Prozess, der sehr gleichzeitig ist, einfach.
Ja, und das ist ja einfach auch ein komischer Gedanke, sich vorzustellen, dass wir in einer Polarität irgendwie festhängen. Ne? Entweder von, ich bin total glücklich und dankbar dafür, dass es so gekommen ist, oder ich betrauere es immer noch und uns darin nicht entwickeln dürfen. Also wie schrecklich wäre das?
Voll. Und Menschen suchen aber einfach nach Kategorien, wo sie uns einsortieren können, ja.
Es bringt mich fast zur nächsten Frage, die ich heute so ein bisschen im Kopf hatte für dich. Du hast auf deiner Über-mich-Seite, auf deiner Webseite etwas stehen und da steht, ich male, damit Menschen weniger weinen müssen oder mehr weinen können. Und ich sammle, manchmal sammle ich für meine Arbeit Kastanien oder Ostseekiesel und manchmal liege ich am Boden herum und dann schreibe ich noch Texte über Gleichzeitigkeit und das Leben. Finde es so schön, weil... Und so gut kennen wir uns jetzt nicht privat, dass ich so eng an dir dran bin. Ne? Also das wäre vermessen, wenn ich jetzt sage, ah, da erkenne ich dich richtig krass drin wieder. So gut kenne ich dich gar nicht als private Person. Ne? Aber ich finde es so schön, auch deine Wahrnehmung darin zu erleben und gleichzeitig dieses Raum öffnen eben für alles, was halt manchmal da sein darf. Und sowohl der Polarität des, dann muss ich vielleicht weniger weinen, als auch, du darfst aber auch einfach weinen, wenn es raus muss. So, das finde ich sehr schön. Was hat dich denn dazu bewogen, all deiner Gleichzeitigkeit Ausdruck zu verleihen? Und was gibt es dir als Mensch zurück, das zu tun?
Was mich dazu bewogen hat, ist vielleicht eine Nicht-Optionalität einfach. Ich glaube, wenn ich das langfristig nicht getan hätte, dann wäre ich sehr unglaubwürdig gewesen. Also meine Kunst ist schon mit mir als Mensch eng verknüpft und ich glaube, wenn da keine Gleichzeitigkeit stattfinden würde, dann müsste meine Kunst ein Stück weit abgespaltet von mir stattfinden. Ich glaube, das funktioniert als Künstlerin in dem Sinne, wie ich es bin, nicht langfristig. Ich habe damals angefangen, als ich mit Farbflossen begonnen habe, mit sehr belanglosen Karten, weil ich dachte, damit erreicht man eine breite Masse und weil ich auch mich irgendwie vorgetastet habe und dann habe ich so Grußkarten gemacht, ne? So alles Liebe und Dankeschön und solche Dinge, also Geburtstagskarten. Sehr harmlose Mainstream-Motive vielleicht.
Und sag mal kurz, wann hast du denn damit angefangen? Weil das weiß ich tatsächlich gar nicht, Jasmin. Also war das schon vor Elternschaft?
Nee, vor 4,5 Jahren. Da waren schon alle Kinder auf der Welt. Deswegen habe ich auch damit angefangen.
Und gut, dann habe ich doch ungefähr vom Bauchgefühl das richtig im Kopf gehabt.
Ja. Und genau, dann habe ich damit angefangen und habe aber sehr schnell gemerkt, dass immer, wenn ich dann über andere Sachen geschrieben habe, dass da haben Menschen angedockt. Und dass das, was irgendwie man mir abgespielt hat, dass das scheinbar funktioniert. Und so hat sich das dann einfach dahin entwickelt, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich bin und wo ich auch immer hin wollte, also in diesen Bereichen Kunst machen zu dürfen. Und manchmal gibt es aber dann dadurch auch ein bisschen lustige Situationen, weil mich Menschen manchmal fragen, also besonders irgendwie Bekannte, die nicht jetzt ganz nah an meiner Kunst dran sind oder so und die nur wissen, ich mache irgendwie so Karten und die irgendwie zu einer Hochzeit eingeladen sind oder zum Geburtstag und dann bei mir gucken und dann mich fragen, machst du auch so normale Karten? Und ich dann immer denke, also mir würden ja ganz viele Karten einfallen von mir, die ich zu einer Hochzeit verschenken würde, aber nein, ich habe keine Hochzeitskarten. Und es ist schon lustig, weil es funktioniert entweder für Leute oder es funktioniert nicht. Und ich habe auch einen Bekannten, der immer wieder sagt, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das Leute kaufen. Also ein Buch über Gleichzeitigkeit, das funktioniert nicht. Ich denke mir, ja doch, du bist leider nicht meine Zielgruppe einfach, aber ich liebe es so sehr, an meiner Arbeit mit Menschen arbeiten zu können, letztlich ohne mit Menschen arbeiten zu müssen. Ich kann über meine Kunst kommunizieren und muss das nicht persönlich tun, wofür mein Kommunikationsakku einfach nie reichen würde. Aber über meine Kunst ist es möglich, mit Menschen zu arbeiten und das mag ich ganz doll. Und was die Gleichzeitigkeit mir in meiner Arbeit gibt, ist, glaube ich, letztlich das Gefühl, dass dort alle Farben vorkommen dürfen des Lebens. Das ist schön, das mag ich.
Jetzt hast du gerade gesagt, so früher habe ich so belanglose Karten gemacht. Die kenne ich alle nicht von dir. Ich kenne nur deine nicht belanglosen Karten. Und habe damit ja auch tatsächlich auch schon in Seminaren viel gearbeitet. Und natürlich arbeite ich ja auch in der Bubble, in der du dich auch bewegst. Ich arbeite viel mit pflegenden Eltern und trotzdem erlebe ich Menschen, die dann dort vor Ort sind, oft als halt ganzen Mensch. Die kommen nicht nur in der Rolle ihrer Mutterschaft oder pflegenden Mutterschaft. Und ich empfinde es persönlich so, dass deine Karten nutze ich ganz oft halt wirklich zum intuitiven Zugang. Das heißt, ich lege die aus in einer bestimmten Übung und jemand darf für sich hinspüren, welche ist stimmig für dich, welche deckt dein Bedürfnis ab. Und ich würde tatsächlich für mich auch sagen, ich würde auch in deinem Fundus was finden, was ich zur Hochzeit schenken würde. Da hätte ich gar keinen Stress mit. Und das ist für mich gerade ganz schön zu sehen, wenn du das so sagst, dass ich glaube, dass wenn man pflegendes Elternteil ist und die Herausforderung hat zu erkennen, wie sich so ein, ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst, ich finde, es zieht sich so ein Schleier weg von der Normalität, die man kannte. Geht dir das auch so?
Ja.
So, als würde ein Filter wegfallen. Und dann hat man plötzlich Zugang zu etwas, was natürlich auch bedrückend ist und ja, wo man auch traurig ist und auch Ängste aussteht, aber man hat auch so eine Perspektiverweiterung, die ziemlich groß ist und die sehr gutmütig machen kann mit allem, was da ist. Und ich finde, das ist ein Riesenwert, den ich an ganz vielen Menschen erlebe, die pflegende Elternschaft leben, dass wir Inklusion betreiben können, indem wir sind und nicht indem wir kämpfen. Und das ist sowas, was ich halt an deiner Kunst sehr wahrnehme, dass du zum Ausdruck bringst, was dein Erleben von Inklusion ist. Also hast du auch das Gefühl, dass das reinfließt, wie du vielleicht die Welt gerne hättest oder was du Gesellschaft gerne als Erweiterung geben würdest?
Ja, ich glaube, dass ich diese Spannung versuche zu halten oder halten muss zwischen dem, was ich mir wünsche, einer idealisierten Gesellschaft vielleicht und in dem großen Realismus, der da auch drin ist. Und dass diese Schnittmenge in meiner Kunst stattfindet.
Hm.
Und das funktioniert, glaube ich, für pflegende Eltern schon auf besondere Weise. Oder da spüren wir, dass wir irgendwie in den gleichen Farben fühlen, vielleicht oft an vielen Stellen.
Hm.
Und ich weiß so sehr, was du meinst mit diesem Gefühl pflegende Elternschaft, was, glaube ich, viele aus unserer Bubble haben. Und ich denke mir immer wieder, ihr seid echt so tolle Menschen alle. Und wenn du großartige Freundschaften suchst, dann such in der pflegenden Elternbubble. Die haben halt alle nie Zeit. aber sie sind alle ganz großartige Menschen.
Ja, das stimmt. Ja, weil ich glaube, dass so ganz andere Fähigkeiten und auch Werte eine andere Bedeutung einfach erlangen, wenn man da drin ist. Und deshalb frage ich dich auch nochmal, was gibt dir das zurück, dass du all das so nach außen geben kannst? Auch selbst wenn du sagst, du hast mit belanglosen Karten gestartet, irgendwann ist es ja persönlicher geworden. Also du hast ja eben auch schon gesagt, die Kunst ist nie ganz abgetrennt von dir als Mensch, ne? Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob es komplett privat ist. Also ich glaube nicht, dass ich in deiner Kunst immer die komplette Privatperson Jasmin erleben werde. Aber es ist ja schon persönlich und auch an deine Erfahrungen gebunden. Was hat es dir gegeben, so da reinzusteigen und Kunst zu machen, dass du persönlichen Erfahrungen so einen Ausdruck geben kannst? Was gibt es dir zurück?
Ich glaube, es ist eine Frage, die ich mir noch nie gestellt habe. Ich glaube, es ist einfach nicht optional. Ich glaube, das ist der Beruf, den ich machen kann und möchte. Es ist einfach irgendwie richtig so. Es ist das, was sehr zu mir passt und was ich so sehr liebe. Und ich habe nicht so ein Gefühl von, es gibt mir was zurück, weil ich das gar nicht so getrennt voneinander erlebe.
Mhm.
Ich mache es einfach unglaublich gerne und ich merke, wie sehr ich es brauche. Und wir waren jetzt relativ lange im Urlaub diesen Sommer, 3 Wochen. Ich hatte das Gefühl, ich konnte wieder atmen, als ich wieder malen konnte. Und ich brauche das, ja.
Das fühle ich dir nach. Das Erleben habe ich auch ganz oft. Also ich liebe meine Arbeit auch so sehr, da drin wirken zu können. Klar, einerseits absolut für die Menschen, die ich begleite, aber auch für mich, mich darin bewegen zu dürfen, in so einer Feinfühligkeit zu sein, in so einer Nahbarkeit zu sein und in so einer Toleranz. Das ist unfassbar angenehm, finde ich. Und ist oft im Kontrast zu dem, wie ich Gesellschaft wahrnehme. So, da kann ich mich nicht immer nur so bewegen, finde ich. Du hast in diesem Jahr selber eine Diagnose, bist dir auf die Spur gegangen und hast dir eine zur Neurodivergenz stellen lassen. Was war dir daran wichtig?
Ich war vor einigen Jahren schon mal in der ADHS-Diagnostik.
Mhm.
Das habe ich nach außen nie kommuniziert, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist es irgendwie nicht. Oder das hat sich nicht nach mir so angefühlt irgendwie. Ich glaube, dass man, wenn man Dinge immer nur aus der Innenperspektive erlebt, natürlich nicht weiß, wie es anderen geht. Ich dachte, dass manches vielleicht einfach allen so geht. Und bei anderen Sachen habe ich mich gefragt, warum andere Menschen das hinbekommen und ich nicht.
Mhm.
Und habe vieles auch nie erzählt, weil ich es gar nicht einordnen konnte. Vielleicht auch, weil da viel Scham mit reingespielt hat und andere Gefühle. Und ich glaube, dass ich durch meine Arbeit und durch Austausch mit anderen erst an manchen Stellen gemerkt habe, ha, geht vielleicht gar nicht allen so. Und habe in den letzten Jahren von verschiedenen Menschen im therapeutischen Kontext und auch im privaten Kontext gespiegelt bekommen, dass das vielleicht eine Spur sein könnte, selber mal zum Thema Autismus irgendwie hinzuschauen. Und letztes Jahr haben wir dann Momo ist das alles viel zu viel rausgebracht. Ein Kinderbuch über ein autistisches Kind, dem alles viel zu viel ist. Und das Buch hat ganz viel mit mir gemacht. Und ich habe ein bisschen zu viel geweint beim Malen. Dachte mir, na, das fühlt sich nicht so richtig nach Elternperspektive an, was ich fühle.
Mhm.
Und habe gedacht, naja, vielleicht ist es doch gut, da mal hinzuschauen. Und ich glaube, es braucht nicht immer eine Diagnostik, wenn man fein damit ist, wie es ist und das Gefühl hat, es einfach so stehen lassen zu können, dann muss man keine Diagnostik machen.
Mhm.
Ich habe auch lange damit gehadert, weil ich immer das Gefühl hatte, dass wenn ich diese Diagnose bekommen sollte und war mir sehr sicher, sie wahrscheinlich zu bekommen, dass ich dann vielleicht meinem Kind irgendwie Raum wegnehme. Mein Kind ist auf einem ganz, 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 ganz anderen Teil vom Autismus-Spektrum als ich und ich möchte nicht, dass Menschen mich als ein Prototyp von einer autistischen Person abspeichern, gerade in der öffentlichen Wahrnehmung.
Mhm.
Und das war ein ganz großer Bedenkenpunkt von mir. Also womit nimmt man wie Raum ein? Ist das okay? Wie framet man das? Auch weil ich natürlich viele Sachen, die Teil von Autismus sind und die ich in meinem Alltag erlebe, vielleicht online nicht teile, weil es sehr, sehr, sehr verletzlich ist oder ja, ein Teil von Behinderung letztlich auch. Und wenn ich aber nur irgendwie die Sachen teile, die vielleicht ganz putzig sind, dass man einfach sehr viele Ostseesteine sammelt oder so, dann habe ich Sorge, dass man irgendwie ein verzerrtes Bild weitergibt. Und das ist schon ein Thema, wo ich ganz viel drüber nachdenke. Also wie kommuniziert man und repräsentiert man Dinge, gerade bei so einem großen Spektrum, gerade auch im Erleben von Elternschaft, wo ein Kind sehr, sehr anderen Bedarf hat, als ich den habe. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich diese Diagnostik machen wollte, um für mich Dinge klarzukriegen, einordnen zu können, sortieren zu können, Antworten zu bekommen und war überrascht davon, dass ich ich habe immer gedacht, naja, vielleicht bin ich irgendwie so knapp unter oder über dem Cut-off oder so. Und letztlich war für mich eine der krassesten Erkenntnisse dieses Jahr, wie doll ich autistisch bin. Und das bestätigt natürlich diesen Spektrumsgedanken total. Also, dass es kein mehr oder weniger autistisch gibt, widersprechend dem, was ich gerade gesagt habe, sondern dass es einfach ein sehr, sehr großes Spektrum ist. Und ja, egal, wo man darauf landet und egal, auf welcher Skala man sich wo bewegt, ist es immer valide und muss immer Raum bekommen und ernst genommen werden. Und ich versuche, mich da immer wieder neu zu positionieren zwischen Außen- und Innenkommunikation und meiner Arbeit und meiner Elternschaft und allem. Und das finde ich gar nicht so einfach.
Das kann ich verstehen. Es berührt mich auch sehr, wenn ich dir zuhöre und du mir sagst, der Gedanke war da, vielleicht Raum von deinem Kind wegzunehmen, was in einer ganz anderen Art und Weise im Spektrum unterwegs ist als du. Ich glaube, ansatzweise zu verstehen, was du da gefühlt oder gedacht hast oder was so deine Vermutung war. Und gleichzeitig finde ich es so wertvoll, dass du dir den Raum gegeben hast, hinzugucken, weil es dir doch auch ein Anliegen war. Wie war es dann, die Diagnose plötzlich mit dir zu tragen?
Ich glaube, dass es vermutlich allen Menschen, die so einen Diagnostikprozess durchlaufen, so geht, dass das ganz viel mit einem macht. Also ich glaube, dass ganz wenige sagen, ja, okay, Haken dahinter, wissen wir jetzt Bescheid. Sondern ich glaube, das ist immer ein Umbruch irgendwie, der auch mit einer Neusortierung vielleicht von Vergangenem einhergeht und so. So war das bei mir auch. Das war ganz schnell ein ganz krasses Zuhausegefühl. Also sehr, sehr anders als bei diesem ADHS-Thema war das super schnell ein, oh, das fühlt sich so nach Zuhause an und so stimmig. Und ich habe es immer noch dutzende Male am Tag, dass ich das Gefühl hatte, es macht so Ding, Ding, Ding in meinem Kopf bei allen möglichen Situationen, wo ich mir denke, okay, obviously, okay, das ist so krass. Also auch was Kommunikation angeht und viele, viele, viele andere Dinge. Ich habe das Gefühl, dass die ganze Zeit irgendwelche Lichter in meinem Kopf angehen. Ich bin gedacht, oh, da hätte ich auch früher drauf kommen können. Das ist wirklich krass. Und was auch krass ist, ist irgendwie zu checken, was man geleistet hat und wie sehr die Anstrengung oft von der anderen Menschen abweicht. Also sich da selbst ernst zu nehmen und vielleicht auch einem Co-Elternteil zusprechen zu können, ist auch ganz schön krass, was du mit mir geleistet hast, ehrlich gesagt, die ganze Zeit. Und wir waren dieses Jahr im Urlaub bei Karls. Weiß nicht, ob du das kennst, ob die HörerInnen das kennen. Also so ein,
ja, würde mich hart überfordern tatsächlich. Hat's auch schon.
Erlebnishof. Also ästhetisch finde ich ansprechend, reizmäßig intensiv. Da waren wir letztes Jahr bei Karls und ich saß die ganze Zeit mit meinen Noise-Canceling-Kopfhörern und meiner Sonnenbrille in der Ecke und habe immer wieder geweint, weil es mir so zu viel war. Und ich war danach tagelang fix und fertig. Und ich war völlig, also es hat mich so viel gekostet auf so, so, so vielen Ebenen. Viel mehr Ebenen, als jetzt irgendwie hier ansatzweise kommunizierbar sind. Und dann waren wir dieses Jahr wieder da und dazwischen habe ich ja diese Diagnostik gemacht. Dann war ich da und dachte mir, ja, krass, weil es halt wirklich doll ist. Und Karl ist natürlich jetzt eine Extremsituation, aber ich habe es auch bei vielen, vielen anderen Situationen, die ich im Nachhinein einordnen kann und denke, ja, weil es einfach doll ist. Ich habe das seit vielen Jahren bei Klassenfesten, Elternabenden, solchen Veranstaltungen, dass ich halt ständig aufs Klo gehe, weil es mir zu viel ist. Und ich sitze in Toilettenkabinen, während alle anderen Menschen miteinander sprechen und denke mir, oh du meine Güte, ich kenne die alle nicht, es ist so viel und ich weiß nicht, wo ich mit denen reden soll und das stresst mich zu Tode. Und ah, wir haben diese Woche noch 3 Elternabende vor uns. Und das irgendwie einordnen zu können und irgendwie anzuerkennen, wie viel Dinge einfach kosten und dass das wirklich viel kostet.
Jetzt hast du diese Diagnose bekommen zum Autismus-Spektrum und du bist ja jetzt nicht vor 4 Jahren oder mit Eintritt in deine pflegende Elternschaft Autistin geworden. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist das einfach dein Leben lang schon da. Wie guckst du da selber drauf, dass das eigentlich ein Leben lang schon eine Anstrengung auch vielleicht in dir war, wo andere dich nicht so gesehen haben, wo du dich nicht so zu Hause und stimmig darin gefühlt hast, dass das eben so ist, wie es ist?
Ich habe in Kapitel 7, glaube ich, eine Illustration, wo eine Person vor einem wie so ein großer Apothekerschrank steht und ja. Schubladen rauszieht.
Die School of Unlearning.
Genau, die School of Unlearning. Und so fühlt sich's an. Also einmal alle Schubladen rauszuziehen und neu zu sortieren und neu in den Rahmen zu sortieren, der jetzt irgendwie da ist. Und das ist ein unglaublich stimmiger Prozess, weil ich immer das Gefühl hatte, ich stecke irgendwie, ich versuche viereckige Dinge in runde Sachen reinzustecken oder so. Jetzt kann ich die viereckigen Dinge in viereckige Sachen stecken oder so. Also irgendwie an die richtige Stelle sortieren. Und ja. Das ist total stimmig und natürlich ist das auch irgendwie bitter. Und ich glaube, das war damals einfach eine andere Zeit. Ich habe überhaupt keinen Vorwurf oder so, der dem irgendwie innewohnt, sondern es ist einfach ein Jahr, es war einfach damals so, wie es war. Und ich glaube, dass ich vieles kompensieren konnte durch die Voraussetzungen, die ich hatte. Also ich bin Einzelkind, ich habe einfach den ganzen Tag in meinem Zimmer alleine gesessen und gemalt, immer. Also das, was ich jetzt im Wesentlichen auch immer noch mache. Vielleicht wären Sachen ganz anders gewesen, wenn ich zum Beispiel Geschwister gehabt hätte oder eine andere Struktur oder so. Das, was ich mir wirklich gewünscht hätte, rückwirkend, wäre einfach damals schon mehr Gnade und Verständnis für mich selbst haben zu können an vielen Stellen. Also ich war schon immer unglaublich erschöpft. Ich habe permanent geschlafen. Ich habe ständig auf irgendwelchen Fußböden gelegen und vor Überreizung geschlafen, mein ganzes Leben lang schon. Und ich wusste, wo ich in der Uni auf dem Gelände irgendwo an Stellen gehen und zwischendrin schlafen kann, weil ich so überreizt war.
Ja.
Und das wäre total hilfreich gewesen, glaube ich, das direkt richtig framen zu können.
Ja.
Und ich hatte die letzten 2 Jahre auch einen Coming-out-Prozess, bei dem das Gleiche letztlich gilt, dass ich mir auch rückwirkend denke, ja, wäre schon cool gewesen, das vorher irgendwie alles klar zu haben. Und gleichzeitig ist es einfach so, wie es ist. Und ich glaube, das Leben ist hoffentlich noch lang und jetzt ist jetzt. Und das ist in Ordnung, so wie es ist.
Wie sehr hat das deinen Blick auf deine pflegende Mutterschaft mit deinen autistischen Kindern vielleicht auch nochmal verändert, dass du jetzt die Diagnose hast? Was kannst du vielleicht sehen, was du vorher nicht sehen konntest?
Ich glaube, es hat mich vieles nochmal anders einordnen lassen, sowohl in dem, wo ich gut andocken kann, als auch in dem, wo ich sehr herausgefordert bin. Ich kann einordnen, warum Dinge so passiert sind, wie sie passiert sind, warum manche Phasen für mich zum Beispiel funktioniert haben und andere nicht. Also zum Beispiel war das so, dass ich nach der Geburt von unserem ersten Kind sehr schnell weiter studiert habe. Also sehr schnell, nach 6 Wochen. Und das ist mir unglaublich schwer gefallen. Also ich hatte hohen Abschiedsschmerz jedes Mal. Habe auch in einer anderen Stadt studiert. Also es war schon immer für mich eine große Sache, dann dieses Kind bei seinem Papa zu lassen und studieren zu gehen. Gleichzeitig ist das, glaube ich, das, was mich vor einem autistischen Burnout oder Ähnlichem gerettet hat, weil ich doch recht viel Alleinzeit hatte dadurch. Es war, glaube ich, wahrscheinlich das Beste, was mir passieren konnte, weiter zu studieren. Ich wäre, glaube ich, in einer Vollzeit-Elternrolle extrem herausgefordert gewesen, ganz, ganz doll. Und
ja.
Das kann ich jetzt besser einordnen, also warum manche Sachen, glaube ich, genau richtig waren und warum andere Sachen mich unglaublich viel gekostet haben. Und daraus kann ich jetzt auch andere Konsequenzen ziehen mit dem Wissen. Und es erklärt auch, warum, nochmal ganz anders, warum ich meinen Beruf so sehr brauche. Also es ist ein ganz großes Privileg, das machen zu dürfen, diesen Beruf machen zu dürfen, auch einen Beruf zu haben, dem so viel Alleinzeit innewohnt. Gleichzeitig ist es auch eine Notwendigkeit. Also ich könnte nichts anderes machen. Das ist das, was ich machen möchte von Herzen. Und das ist auch das, was ich machen muss, weil das ist das, was ich machen kann.
Deshalb fühlt es sich so stimmig an, ne? Deshalb gibt es dir nichts zurück. Es ist das, was du eben gesagt hast, es ist das Richtige, das zu machen.
Ja.
Ja, es erklärt sich sehr schön, finde ich, durch das, was du gerade sagst. Wir teilen ja die Erfahrung von Großfamilie. Wie es ist, so viele Bedürfnisse, Wahrnehmungen und Emotionen auch zu begleiten, so viele Reize auch auszuhalten. Und darin findet sich ja oft nur ganz wenig Raum für das Eigene, ne? Wenn du jetzt gerade auch über Alleinzeit sprichst, finde ich, ist das nochmal sehr deutlich und es braucht halt irgendwie neue Fähigkeiten, um darin auch wirklich dann mit sich verbunden zu sein. Gleichzeitig fordert einen dieses Leben ja auch dazu auf, die eigenen Bedürfnisse dann doch besser wahrzunehmen. Der Weg führt ja meist dann über unangenehme Gefühle, ne? Also, dass wir erstmal merken, so, boah, das kann ich anders nicht aushalten. Das ist wie beim Elternabend dann auf die Toilette verschwinden müssen, weil es anders nicht geht oder wegen Reizüberflutung irgendwo zu schlafen. Ich empfinde deine Kunst oder alles, was du machst oder auch wenn ich dich reden höre, da ist so viel Zuversicht immer in allem drin und auch so ein, ich finde, du hast einen starken Zugang zum Thema von Loslassen, von Erwartungen. Und sicherlich ist es ein Erfahrungsprozess, wenn ich dir auch gerade zuhöre, auch über das Coming-out-Thema, da muss man ja auch erstmal reinwachsen, so glaube ich, ne? Und das erstmal für sich klar ziehen und kennenlernen. Was würdest du sagen, du hast eben schon gesagt, Elternschaft war der größte Treiber deiner Entwicklung. Wer bist du denn seit deiner Mutterschaft geworden?
Das finde ich schwierig aus der Endperspektive zu beantworten, glaube ich. Ich fühle mich jetzt ganz sehr nach mir selbst an und gleichzeitig sind wir nie fertig. Und das ist total okay. Und ich werde in 5 Jahren ein anderer Mensch sein und gleichzeitig auch dieselbe, glaube ich. Und ich finde es eine krasse Aufgabe, all diese Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen. Es ist eine große, große Aufgabe. Ich glaube, das sieht doch online oft einfacher aus, als es ist.
Ja. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja.
aber das ist eine mega krasse Aufgabe und darin vorzukommen, eine große Nummer.
Ja, ich habe das selber erst erlebt. Wir waren letztes Wochenende ja mit der Akademie in der Ganztagesauszeit für andere pflegende Mütter. Und ich hatte ein Gespräch mit meiner lieben Assistentin, die auch diesen Podcast schneidet, die Nadine. Und Nadine und ihre Familie haben schon öfter Radurlaube gemacht und sie hat gesagt, das wäre bestimmt auch was für euch. Und vielleicht fühlst du mit, wenn ich dir das jetzt so erzähle. Ich habe das vor meinem inneren Auge so an mir vorbeiziehen sehen und dachte so, okay, wow, kurz mal durchgepoltert durch mein Gehirn, was da alles notwendig ist. Würden wir alle 4 Fahrräder mitnehmen wollen der Kinder? Würden wir unsere Fahrräder mitnehmen wollen? Mieten wir die vor Ort? Würden wir mit dem Zug fahren? Krass, und dann müssten wir über irgendeinen Bahnhof mit 4 Kindern, mit Fahrrädern und Gepäck. Und also ich merkte so, da rollte so eine, wie so eine Lawine los. Vielleicht kennst du das. Und ich habe dann festgestellt, es hat mich schon kurz nochmal traurig gemacht zu merken, manche Dinge gehen für uns zum Beispiel nicht. Es ist schon so, dass wir eine Einschränkung haben in diesem Großfamilienthema und dass es manchmal auch mein Ich einschränkt, weil es nämlich schon auch in mir eine Neigung zur Spontanität gibt, zum Abenteuer. Und das ist in der Familie nicht immer ganz so möglich. Empfindest du das ähnlich?
Ich habe manchmal Momente, wo mir Sachen so schlagartig bewusst werden. Ich denke, ah, okay, so ist es bei anderen. Ha.
Ja, genau.
Und das sind klassischerweise tatsächlich dann so Sachen wie Klassenfeste oder so, wo ich dann als einzige Mutter von einem Inklusionskind an so einem Tisch sitze und andere Menschen erzählen, was ihre Kinder so machen. Und ich fassungslos daneben sitze und mir denke, okay, huh, okay.
Und das geht also auch.
Ah. Das sind dann so Momente und da piekt es dann manchmal gar nicht, glaube ich, so sehr wegen der Sache, sondern wegen dieser Unbeschwertheit, die sie dann manchmal verkörpern. Und ich denke, weißt du eigentlich, wie krass das ist, was du gerade erzählst? Wow! Und dann merke ich, dass das macht manchmal was mit mir. Und das sind aber Situationen, die nicht oft vorkommen, weil ich mich hier in unserer Blase normalerweise bewege, wo Menschen uns total gut kennen und auch oft selbst Themen haben und wir normal sein dürfen. Und das ist auch gut. Also ich brauche auch, glaube ich, den Schutz, permanent solchen Situationen ausgeliefert zu sein. Das würde ich, glaube ich, nicht so gut verkraften. Ja. Und das war früher viel mehr so. Auch als die Kinder noch kleiner waren, da hatte ich das Gefühl, dass wir viel mehr noch in so einem Vergleich standen. So. Das ist viel besser geworden. Und dann ist es so, dass viele Sachen, die vielleicht anderen Menschen schwerer fallen würden, mir nicht schwer fallen. Also, und ich jetzt auch weiß, warum. Zum Beispiel die Tatsache, dass immer alles sehr gleich passieren muss bei uns, dass wir niemals woanders in Urlaub hinfahren können mit Teilen der Kinder und so weiter, das empfinde ich nicht als Opfer, sondern das empfinde ich als ganz wunderschön. Und ich weiß natürlich auch darum, wie krass das ist überhaupt, als pflegende Familie irgendwie in Urlaub fahren zu können. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich.
Nein, aber das ist nicht.
Im Vergleich zu Eltern ohne behinderte Kinder, die keine Ahnung was für Urlaube machen, die dann manchmal sagen, ach, fahrt ihr jetzt schon wieder an die Ostsee und macht da, was macht ihr denn da? Ja, also wir sammeln halt Steine. Und wir essen da halt immer das Gleiche. Und ich finde das ganz wunderschön. Und merke, dass das mir wirklich gar nichts ausmacht. Und manchmal dann denke, boah, ist das der Gedanke, ständig neue Urlaube, wie anstrengend kann es denn sein? Und das ist dann auch ein Privileg an der Stelle, zu sagen, ja, ich vibe da ganz gut mit. Also mit manchen Sachen auch einfach.
Ja. Das heißt, es gibt dir schon auch die Möglichkeit, oft auch du selber zu sein, weil du in eurem Konstrukt schon auch dem nachgehen kannst, wie es für dich stimmig ist.
Jein. Also ich kann mit vielen Sachen einfach gut mitgehen, glaube ich. Und vorkommen als Eltern tut man in so einem Familienurlaub trotzdem extrem wenig. Das ist einfach so. Aber ich kann mit manchen Sachen sehr gut mitgehen und finde meine Kinder sehr stimmig zu mir. Also das ist schon ganz gut, dass die meine Kinder sind. Das passt schon echt sehr, sehr gut.
Wie schaffst du es in dieser Familie, deinen eigenen Bedürfnissen Raum zu geben? Der eine Kontext ist die Arbeit. Wie ist das so im Alltag, im Zusammenleben? Wie schaffst du es da, dir selber und deinen Bedürfnissen zu begegnen?
Das ist unglaublich herausfordernd, weil eigentlich auch zwei Erwachsene schon chronisch zu wenig sind letztlich. Tatsächlich ist die Arbeit der Raum, wo es vor allem vorkommt. Und wir haben innerhalb unseres Familiensystems mit allen Beteiligten, die dazugehören, inzwischen viele kleine Stellschrauben gefunden, die helfen, Bedürfnisse irgendwie vorkommen zu lassen. Also wir wissen, was alle brauchen und wo auch Sachen vielleicht mehr oder weniger verhandelbar sind und sprechen da ehrlich drüber. Und es ist trotzdem immer wieder eine Herausforderung. Wir haben gelernt, sehr ehrlich zu kommunizieren und zu sagen, das ist jetzt gerade ein Punkt, der mir total schwer fällt, auch wenn ich weiß, dir würde das leicht fallen, mir fällt es schwer, kannst du damit reingehen oder so. Und auch Dinge unkonventionell zu lösen, damit es besser tragbar ist für alle. Und es bleibt gleichzeitig trotzdem permanent irgendwie ein Balanceakt und eine Herausforderung. Das ist einfach so. Es sind viele Menschen und sehr, sehr viele Bedürfnisse.
Ja, ich fühle auch sehr den Satz, zwei Erwachsene sind chronisch zu wenig für vier Kinder. Den fühle ich sehr.
Wir haben tolle Betreuungseinrichtungen. Das ist tatsächlich ein ganz, 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 ganz großes Glück. Ja. Also drei unserer Kinder gehen unglaublich gerne in ihre Betreuungseinrichtungen und sind da auch so, so gut aufgehoben. Und das ist eine mega große Entlastung.
Ja, dafür bin ich auch unendlich dankbar. Das merke ich auch immer wieder dann, wenn meine Ressourcen jetzt nicht so gefüllt sind oder gerade bei uns viel los ist und dann spontan Betreuung wegfällt. Entweder weil die Kinder krank sind oder weil halt in der Betreuung was nicht klappt. Das reißt schon nochmal rein, das merke ich auch. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für die Säule von Betreuung. Das geht mir ganz ähnlich.
Ja.
Jetzt sind du und ich ja schon ein paar Jahre pflegende Mütter. Und ich finde, es verändert sich. Also du bist ja mittlerweile auch schon seit vielen Jahren Mutter eines autistischen Kindes. Wie empfindest du es denn, mittlerweile pflegende Mutter zu sein, wenn du so den Vergleich zu dem Ich ziehst, das vielleicht so ein Stück weit überwältigt war?
Ich glaube, ich bin bei einem, also das ist die Normalität. Es nimmt auch im Alltag unglaublich viel Raum ein, viel mehr Raum, als ich nach außen kommuniziere. Zum einen aus Privatsphäregründen, aber auch, weil ich einfach kein großes Bedürfnis habe, mehr darüber zu sprechen an vielen Stellen. Es ist normal, es ist einfach, wie es ist.
Was würdest du deinem Ich von früher mitgeben? Du bist ja, habe ich eben schon gesagt, jemand, finde ich, der sehr viel Zuversicht schenken kann. Was würdest du von deiner erlebten Erfahrung der vielen Jahre, die du jetzt als Mutter schon erlebt hast, an dein früheres Ich gern weitergeben, wenn du es treffen würdest?
Ich glaube, dass ich an der Stelle keine Gießkannen-Zuversicht ausschütten würde, es nicht pauschalisieren würde.
Ja.
Weil manchmal wird es gut und manchmal auch nicht. Also ich kenne schon auch viele pflegende Eltern, die heftig im Burnout sind, weit über der Überlastungsgrenze, die eigene Gesundheit opfern zugunsten des Kindes und eigentlich gar nicht mehr können. Und das will ich nicht glorifizieren. Ich glaube, es gibt nicht für alles ein pauschales Zuversichtsding.
Ja. Ich glaube, es würde auch sonst schnell in so eine toxische Positivität abrutschen.
Genau, das ist mir ganz wichtig, mich da ja immer wieder von abzugrenzen. Das mache ich auch in meiner Arbeit ganz oft. Also Zuversicht, ohne toxisch positiv zu sein. Da spreche ich ja ganz viel drüber, da schreibe ich auch ganz viel drüber. Und das ist mir ein großes Anliegen, ein Fenster aufzumachen für es kann gut werden, ohne das zu glorifizieren.
Ich glaube, das ist auch genau, wie du sagst, total schwierig, wenn wir das mit der Gießkanne irgendwie für alle pflegenden Eltern tun wollen würden. Aber wenn du es mal nur auf dich beziehst und dich siehst, ne? Du hast jetzt die Erfahrung, du weißt, wo du heute stehst und du könntest dein Ich von früher treffen. Was würdest du mitgeben? Was würde vielleicht gut tun am Anfang des Weges?
Ich glaube, ich würde mir sagen, dass es nicht im Hier und Jetzt auf alles eine Antwort geben kann und auch nicht geben muss. Dass es okay ist, manche Dinge nicht zu wissen und dass ich mich da zu gegebener Zeit drum kümmern werde und das an mein Zukunfts-Ich abgeben darf, mich da zu kümmern.
Wow, das ist schön, ja.
Dass der Sturm sich legen wird, der da ist. Dass da gute Menschen sein werden und ich nicht alleine bin. Und das ist letztlich ja auch das, was ich online so schätze. Dass wir, glaube ich, ein Stück weit durch diese pflegende Eltern-Community mit unserem eigenen Zukunfts-Ich vielleicht in Berührung kommen von Menschen, die schon ein paar Schritte weiter sind und uns zusprechen können. Ja, da liegt so viel Schatz drin, glaube ich. Das ist so schön.
Ich glaube, es darf einen dazu bewegen, sich dann da auch rein zu entspannen. Dass man nicht immer schon das Richtigste richtig finden muss und dass man nicht jede Konsequenz, die einer Entscheidung folgt, unverrückbar ist zum Beispiel. Ne? Also wenn ich jetzt dran denke, wir haben durchaus viele Eltern in der Begleitung, wo es auch darum geht, dass dieses pflegende Burnout durchaus ein Thema ist, ne? Zu viel Therapieangebot zu schaffen, das Gefühl zu haben, ich muss es doch meinem Kind ermöglichen, so gut wie möglich den Platz in der Normalität zu finden. Und das ist gar nicht, und das möchte ich auch an der Stelle ganz, ganz doll betonen, es geht nicht darum, das eigene Kind normaler wirken zu lassen, sondern ihm die besten Bedingungen mitzugeben, dass es sich in der Normalität der anderen bewegen kann. Das erlebe ich eher, dass das pflegende Eltern ganz oft so als Antrieb haben. Und wenn ich dir jetzt zuhöre, dann ist das ganz oft auch etwas, was ich merke, wenn wir den Stress im Coaching regulieren, zu merken, okay, ich möchte mich da rein entspannen, dass ich gerade nicht die Kapazität habe, die noch zusätzlich Intensivtherapie zu fahren oder noch etwas anderes anzuwenden zu Hause.
Ja.
Das ist vielleicht manchmal nicht dran.
Und ich glaube, dass für mich die letzten Jahre auch eine ganz, ganz große Abgrenzungsleistung meinem Kind gegenüber stattgefunden hat oder meinen Kindern gegenüber. Das war für mich ein ganz, ganz bitterer Prozess, zu sagen, ich muss mich ein Stück weit davon abgrenzen, allein für dein Lebensglück verantwortlich zu sein.
Ja.
Es fixen zu wollen, machen zu wollen, dass du ein glückliches Leben haben wirst. Das ist total bitter, an den Punkt zu kommen und zu sagen, ich kann das nicht, das liegt nicht in meiner Hand, ich kann mein Bestes geben und ich muss mich von der Verantwortungslast befreien, es allein irgendwie heil machen zu wollen, weil wir in dieser Gesellschaft leben, in der wir leben und ich kann die nicht ändern. Ich kann im Kleinen was ändern, ich kann so gute Bedingungen schaffen, wie ich das kann und es liegt nicht alles in meiner Hand. Und das ist natürlich total bitter, aber auch total befreiend und notwendig, um dann das tun zu können, was in meiner Hand liegt.
Die Gleichzeitigkeit deines Buches, was du geschrieben hast, jetzt zuletzt, ist ja sehr vielschichtig und sehr bunt. Und an einer Stelle schreibst du, dass sichere Beziehungsräume davon geprägt sind, dass wir die beste Version von uns selbst sind, weil wir wir selbst sind. Wie sehr bist du heute du selbst?
So doll, wie man sein kann, glaube ich. Das, was ich so empfinde zumindest.
Und welche Räume hast du dafür gefunden oder vielleicht auch selber geschaffen, Jasmin?
Ich merke vor allem immer wieder, wenn wir unser gewohntes Setting hier verlassen, wie sehr wir uns diese Räume geschaffen haben. Also so im Alltag merke ich das oft gar nicht so. Wenn wir das dann verlassen, dann merke ich, woanders ist es ja anders. Weil wir ein Umfeld haben, was ganz doll einfach stehen lässt. Sonst könnten sie auch nicht mit uns eng sein, wenn es nicht ein, okay, so ist es halt und wir nehmen es hin, wäre an vielen Stellen. Und wenn wir das dann verlassen, dann merke ich, wie wenig wir dann wir selbst sein können an vielen Stellen, oder wie viel wir uns erklären müssen oder wie viel wir moderieren müssen oder wie viel wir maskieren müssen. Und von daher würde ich sagen, Menschen sind die sicheren Räume. Beziehungen, Umfeld und das ist ein ganz, 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 ganz großes Glück, solche Menschen haben zu dürfen. Das ist für uns der Jackpot schlechthin. Bin ich sehr, sehr dankbar für.
Du hast in deinem Buch hast du geschrieben von einem Bild, an das du dich erinnert hast und da habt ihr rosa und gelbe Karten ausgelegt auf einem Zeitstrahl,
ja,
wer euch sichere Beziehungsräume gibt und wo vielleicht Menschen auch ein unangenehmes Gefühl ausgelöst haben. Ich fand das eine sehr berührende Stelle, als ich die gelesen habe. Die hat ganz, ganz viel mit mir gemacht auch. Als ich es gelesen habe, habe ich mich gefragt und auch jetzt, wenn ich dir zuhöre, stehen auf den gelben Karten ausschließlich Menschen, die auch pflegende Realität teilen? Oder stehen da auch Otto Normalos mit einem großen Herz?
Da stehen ganz, ganz viele Menschen, die keine Pflegerealität haben. Ganz, ganz viele.
Ja.
Also wir haben einige Menschen, die mit uns quasi keine Lebensrealitätsschnittmengen haben und die trotzdem ganz, ganz nah an uns dran sind.
Ich finde das so wichtig.
Weil sie ein offenes Herz haben.
Ja, und ich finde das so wichtig, gerade mit dir nochmal darüber zu sprechen, weil ich schon wahrnehme, bei Eltern, die vielleicht noch nicht in Jahren so viel vorangeschritten sind wie du und ich in der pflegenden Elternschaft, dass wir vielleicht gerade zu Beginn die Erfahrung machen, dass da mehr rosane Karten liegen oder sich Karten, von denen wir immer geglaubt haben, dass sie gelb sind, umfärben in rosa, weil die nicht so mitgehen können. Und ich glaube, wenn ich an den Anfang unseres Gespräches denke, dann ist das auch eine große Angst, dass es da nicht so viel gelbe Karten für unsere Kinder und für uns gibt. Wenn du gerade sagst, da sind Menschen mit einem großen Herz und mit einer großen Offenheit, woran hast du die erkannt?
Ich glaube, dass meine Kinder die für mich aussortieren, ehrlich gesagt.
Ja, schön.
Mein Leben sortiert die aus.
Mein Leben sortiert die aus.
Mhm. Ja.
Ist das schmerzhaft?
Es gab schon Stellen, wo ich es echt schmerzhaft fand. Also wo ich gemerkt habe, Menschen kommen an Verständnisgrenzen, da wo ich mir Beziehung gewünscht hätte und sie aber nicht verstehen konnten. Das ist aber schon länger her und jetzt habe ich das Gefühl, wir sind in einem Baum, der lange gewachsen ist und irgendwie stabil steht.
Wenn du auf all die Erlebnisse, Begegnungen und Erkenntnisse der letzten Jahre schaust, wofür bist du der Gleichzeitigkeit deines Lebens dankbar?
Dafür, dass letztlich alle Farben des Lebens stattfinden dürfen. Auch die schönen, die warmen, die glitzernden, die ich nicht aufhören möchte wahrzunehmen. Und aber auch die anderen. Und ich habe bei ganz vielen Themen die Angst oder die Berührungssorge davor verloren. Und das ist total gut. Und das ist ein großes Privileg, alle Farben sehen zu dürfen, auch die glitzernden.
Ja, was wird denn durch das Privileg möglich, dass du mit Dankbarkeit darauf schauen darfst, mit allen Farben?
Ja, das ist einfach eine große Ressource. Ich mag mein Leben so gerne. Ich mag es so sehr. Und das ist ganz wunderschön, das so sagen zu dürfen.
Es ist auch sehr wunderschön, dem zuzuhören. Ich danke dir so sehr, dass wir uns heute nochmal so begegnet sind, weil ich schon immer wusste, wie sehr ich dich einfach mag, für das, was du am Leben magst, für dass du die ganze Farbpalette daran magst, dass wir gewiss einige Dinge teilen, manche, die offensichtlich sind, manche vielleicht, die nicht so offensichtlich sind. Und ich finde es ganz wundervoll, was du erschaffst, Jasmin, und ich hoffe, dass du das noch über viele Jahre und Jahrzehnte machst und Menschen damit erreichst und bereicherst. Vielen Dank für das schöne Gespräch heute.
Danke dir, Ini. Fand's auch total schön.